Taching, ich melde mich mal aus dem Off, denn bevor es so richtig losgeht, haben wir noch einen kleinen Hinweis für euch. Der Podcast wurde ja bereits am Dienstag, dem 2. September, aufgenommen, als es noch nicht feststand, wie es rund um die Personalie Emil Holten steht. Mittlerweile hat der FC Hansa sich dazu geäußert und ein kleines Statement abgegeben. Es gibt eine Einigung zwischen dem schwedischen Erstligisten IF Elfsborg und dem Kongen-Club über den Wechsel des 29-jährigen Stürmers. Holten befindet sich auch schon in Rostock, hat den Medizincheck bestanden und alle notwendigen Verträge wurden fristgerecht unterschrieben und eingereicht. Soweit alles schick und schön. Dass sich bei dem ganzen Spaß aber um internationalen Transfer handelt, muss auch die FIFA ihr Go geben. Und diese Bestätigung steht Stand Mittwochnachmittag, 3. September, noch aus. Jetzt wisst ihr auf jeden Fall erstmal Bescheid und wir wünschen euch jetzt ganz, ganz viel Spaß mit der neuen Folge.
Nachspielzeit, der Hansa-Podcast der Ostsee-Zeitung, wird präsentiert von SLT, eurem Spezialisten für Logistik und Verkehr aus dem Norden.
Tag gesagt und herzlich willkommen zu Nachspielzeit, dem Hansa-Podcast der Ostsee-Zeitung. Mein Name ist Ben Brümmer und an meiner Seite darf ich meinen geschätzten Kollegen Tommy Bastian begrüßen. Moin.
Jetzt bin ich völlig aus der Fassung hier. Das E und Je fehlt irgendwie. Ja. Bei der Begrüßung. Aber ich freue mich, dass ich wieder dabei sein kann, darf, nach dem Urlaub. Und wir sind ja nicht alleine hier, Ben, sondern wir haben einen sehr fachkompetenten Gast neben uns sitzen, von der Konkurrenz quasi, nämlich Lorenz Feierle, den Bildreporter des FC Hansa. Hallo Lorenz.
Hallo zusammen, vielen Dank für die Einladung, freut mich.
Servus.
Servus, ne? Wie man bei uns sagt, ja.
Ja, Lorenz ist ein Ösi. Aber das wollen wir gar nicht vorwegnehmen. Ich denke mal, das hört man. Aber Lorenz, jetzt mache ich das einfach mal. Der Gast stellt sich am Anfang einfach mal selbst vor. Dieses Wort, ich liebe es, da kriege ich immer Gänsehaut, wenn ich das höre. Elevator Pitch. Das heißt, du hast mal eine Minute Zeit zu sagen, was du eigentlich für ein Knorke-Typ bist.
Jawohl. Schieß los. Mach mal. Ja, wie gesagt, Lorenz Feile, 32 Jahre alt. Ledig. Bin jetzt seit gut 10 Jahren in dem Fußballbusiness, wenn man so will, immer wieder in verschiedenen Situationen bzw. Bereichen auch in Österreich tätig gewesen. Auch Pressesprecher beim Österreichischen Eishockeyverband war ich. Ja, seit November jetzt da bei euch in Rostock als Bild-Sportreporter. Gefällt mir sehr gut bis jetzt. Ja, die verschiedenen Stationen waren unter anderem auch Sky, bei der ich sehr viel auch europäischen Fußball begleiten durfte. Und was viele vielleicht nicht wissen, dass ich eigentlich aus dem Tennisbereich komme und ich glaube, der einzige Gast bei euch bin, der keinen direkten Hansa-Einfluss hatte oder hat.
Das haut ganz gut hin, ne? Und du hast es ja schon erwähnt, Ben, Österreicher, nicht Schweizer, weil es gab ja immer mal so Gerüchte oder Falschmeldungen.
Genau.
Du seist Schweizer, vor allem so unter den Pressekonferenzen von Hansa, wenn dann da so kommentiert wird. Studiert hast du in Wien und wo kommst du denn genau her?
Ich komme, genauer gesagt, aus Dornbirn, das ist in Vorarlberg, also im Westen, dort wo die Berge sind, im schönen Westen, also komplett anderer Bereich als Wien und ja.
Ja, interessant, schöne Gegend. Ich war zuletzt auch in Österreich im Urlaub und da kann man es aushalten.
Absolut.
Ich denke mal, wo viele jetzt aufgehorcht haben, ist natürlich, als das Wort Sky fiel. Vielleicht kannst du mal ein bisschen erklären, du warst viel im europäischen Fußball unterwegs, hast auch gesagt, warst schon beim Eishockeyverband von Österreich als Pressesprecher aktiv. Was hast du genau gemacht? Mhm. Gib uns da doch vielleicht noch mal ein bisschen genauer den Einblick.
Ja gut, als Pressesprecher ist, glaube ich, die Arbeit bekannt, oder? Dass man einfach den Verband oder die Liga, je nachdem, leitet. Und auch, Fan lacht schon, generell einfach dazu schaut, dass die Interviewtermine passen. Dasselbe war auch bei Sky, war ich als Aufnahmeleiter tätig, genau.
Also kennst du auf alle Fälle auch den Sport aus verschiedenen Perspektiven. Aber den FC Hansa eben vielleicht nicht ganz so wie wir, Ben und ich, so als Kinder natürlich Fans gewesen. Ist ja jetzt hier bekannt, auch schon als Trainer bei Hansa gewesen. Wie war denn deine Verbindung oder wie waren deine Kenntnisse über den FC Hansa, bevor du hier angefangen hast?
Es ist ganz lustig, es war tatsächlich mein erstes größeres Match, weil wenn man in Dornbirn wohnt, dann geht man zu Bayern, also Bayern München. Mein erstes großes Match, wenn man so will, war tatsächlich Bayern gegen Hansa. Und von dem her, ja, ich habe es immer wieder verfolgt, dann natürlich aus den Augen auch verloren, weil die Erfolge einfach nicht da waren und Bayern alles bei uns überstrahlt. Aber sonst, ja, immer wieder als Österreicher schaut man Samstag, Sonntag schaut man deutschen Fußball, das bleibt so.
Das erste Match, vielleicht kannst du noch mal sagen, welches Jahr das ungefähr war. War vermutlich Hansa noch in der Bundesliga-Zeit.
Ja, richtig, ja. Boah, das müsste gewesen sein vor gut 20 Jahren. Kommt das hin, ja?
Ja, das könnte sein.
Also das genaue Jahr kann ich dir jetzt leider nicht sagen, ja. Aber ja, ich glaube, es war ein Unentschieden tatsächlich.
Schlecht vorbereitet, ja. Ey. Ja. Wahnsinn.
In München unentschieden kann ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht erinnern. Okay. Also Hansa hat in München entweder gewonnen oder halt verloren. Unentschieden kann ich mich nicht erinnern, aber mag mich auch täuschen.
Ich war noch nicht geboren.
Im DFB-Pokal. Im DFB-Pokal gab es nochmal einen Unentschieden. Im DFB-Pokal
war es nicht, das war...
Da hat Hansa dann in der Verlängerung, wenn ich mich richtig erinnere, verloren.
Ja. Müssen wir nachrecherchieren.
Okay. Gut, du hast schon gesagt, das macht dir Spaß, aber vielleicht kannst du trotzdem nochmal drauf eingehen. Wie bist du hier in der Hansestadt Rostock, was ja auch was anderes ist, keine Berge, dafür das Meer vor der Tür und eben auch im neuen Job angekommen?
Ja, mittlerweile angekommen. Also am Anfang, ganz ehrlich gesagt, war es nicht ganz einfach. Also gerade als Österreicher hierher zu kommen, bin im November gekommen. Der Wind hat mir zu schaffen gemacht, muss ich ehrlich sagen. Ich denke, ich weiß, was Kälte bedeutet, aber hier... Ja, habe ich nochmal neue Erfahrungen mit dem Wind gemacht, vor allem im Gesicht. Sonst auch von den Leuten her natürlich alle nett, aber doch eher ruhig. Und bis man dann einen Anschluss gefunden hat, hat es tatsächlich 2-3 Monate gedauert, aber mittlerweile geht das alles sehr, sehr gut. Und
dann waren wir das erste Mal Bier trinken, Ben, ne, mit Lorenz, und seitdem hat er Anschluss. Ne?
So schaut's aus.
Ich kann auch mich noch ganz
großen
genau,
Anteil, sorry.
Ganz genau daran erinnern, wie ich dich das erste Mal da im Presseraum bei Hansa gesehen habe, mit deiner Sporttasche, und dann kamst du da rein, neues Gesicht, alle haben erstmal geguckt, dann ist es auch noch ein Ösi, das war erstmal alles komisch, was ist das für einer, aber ich glaube, mittlerweile hast du dich ganz gut eingelebt und kommst auch bei den anderen, wirst auch bei den anderen Journalisten akzeptiert. Also
denke ich
auch. Herzlich willkommen nochmal in unserer Runde. Ne?
Vielen Dank.
Ja, bevor wir dann gleich natürlich über Hansa ganz viel sprechen wollen und über die aktuelle Transferperiode, über den Saisonstart und natürlich auch irgendwie einen Ausblick geben wollen, noch ein bisschen vielleicht an der Tafel arbeiten, ein bisschen über das System, Lorenz. Du hast ja auch selbst ein bisschen Fußball gespielt, dass wir vielleicht da nochmal drauf eingehen, in der Jugend, und aber im Herrenbereich dann nicht mehr, glaube ich, oder?
Ja, genau. Also bis ich 16, 17 war, immer wieder, aber nur Hobby. Also relativ im Hobbyverein, und bei euch, sagt man, glaube ich, richtige Kreisklasse war das. Also unterste Kreisklasse. Beim SC Mühlebach und BK Watzenegg heißen die Vereine, ja. Immer wieder mitgekickt. Man konnte mich brauchen, weil ich nicht technisch der Versierteste war, aber ich glaube, dass ich relativ eine gute Kondition hatte, da ich vom Tennis komme, und deswegen wurde ich da immer aufgestellt und liebe es auch immer wieder, wenn ich zu Hause bin, um den 2-3 Wochen hin und wieder auszuhelfen. Ihr wisst es ja selber, in den Kreisklassen, da ist der Kader nie zu groß.
Ja, da geht es immer ab. Tennis ist ja auch ein gutes Stichwort. Tommy hat natürlich auch wieder so einen schönen, klugen Zettel hier fertig gemacht. Da sehe ich dich ja auch schon in Action da mit deinem Schläger in der Hand. Als letzter Gast im Podcast war Benny Uphoff zu Gast. Der hat uns ja dann auch so ein kleines Geheimnis verraten, dass er beinahe Tennisprofi geworden wäre. Das habe ich nicht gewusst. Wie war es bei dir? Und habt ihr schon mal über Tennis gequatscht?
Haben wir, ja, tatsächlich im Sommertrainingslager, jetzt bei Neuruppin, genau. Ja, soweit, also ganz Profi, wäre schwierig geworden, aber es hat zumindest für bis zur zweiten Bundesliga gereicht. Ja, war immer meine Leidenschaft und habe, wie gesagt, mehr Tennis wie Fußball gespielt. Ja. Das war, Tennis ist da immer ein zäher Sport, denn man muss sehr viel trainieren, dass man die Kugel trifft. Deshalb sage ich, ich war ein guter Tennisspieler, mittlerweile bin ich ein okay Tennisspieler, aber ja, kommt immer auf die Situation drauf an.
Aber du hast jetzt noch keinen Termin mit Benny oder irgendwem anders aus dem Hansa-Kader gemacht, dass es mal zum Tennis-Match kommt?
Nein. Wird auch schwierig wahrscheinlich wegen der Verletzungsgefahr, aber ich bin dran.
Okay. Wir sind gespannt, ne? Und wir werden immer mal nachhaken, wie es so gelaufen ist. Okay, bevor wir auf die Transferzeit, die jetzt ja gestern geendet ist, und damit sind wir auch beim Tag, wir sind heute am Dienstag, 2. September, Aufnahmedatum, also kurz nach Ende des Deadline Days, sind so ein bisschen irgendwie in der Schwebe, kommen wir später genauer zu. Ne? Ist nur Emil Holten, ist er nur Hansa-Spieler oder ist er es nicht? Aber bevor wir dazu kommen, vielleicht nochmal erstmal einen Blick auf das, was schon safe war, nämlich den Saisonstart. Wie bewertest du denn?
Ich würde da erstmal nochmal ganz kurz einhaken, weil es vielleicht auch so eine besondere Folge ist, so ein besonderer Tag nach diesem Deadline-Day für euch da draußen, die jetzt zuhören, auch nochmal nicht nur der Tag, an dem wir aufnehmen, sondern es ist jetzt gerade, ich schaue hier auf mein Tablet, 11.24 Uhr, das heißt, im Verlauf des Tages kann da sicherlich ja auch noch einiges passieren, aber damit ihr Bescheid weißt, wann wir hier gerade so quasseln.
Genau, wie gesagt, da gehen wir gleich noch genauer drauf ein, aber vorher vielleicht nochmal ganz kurz Saisonstart, am Wochenende war der, jetzt muss ich jetzt kurz überlegen, der vierte Spieltag.
Mhm, richtig.
0-1 gegen Hoffenheim 2. Wie bewertest du sowohl dieses vergangene Spiel als auch insgesamt den Saisonstart?
Ja, der Saisonstart mit der Niederlage jetzt gegen Hoffenheim 2 würde ich schon als holprig bezeichnen. Denn,
als was?
Als holprig.
Ist holprig.
Holprig. Kennt man, oder?
Ja,
oder
ja, jetzt
habe ich es verstanden. Hör auf, ihn zu hänseln.
Ja, alles gut. Werden noch mehrere Worte kommen, die ihr nicht versteht, zu 100%, aber egal. Ja, wie gesagt, durchwachsen, denn ja, es muss der Anspruch sein von Hansa, dass sie zu Hause gegen Hoffenheim 2 einfach dieses Spiel gewinnen, egal wie viele Ausfälle. Ja, sie haben sich einfach schwer getan und immer noch Offensivprobleme in meinen Augen, denn ja, der Kader. Wir wissen zwar nicht, ob jetzt Holten da ist oder nicht, also noch nicht offiziell. Ja, ein Stürmer fehlt absolut, um eine richtige Top-Mannschaft in der Liga dann auch zu sein.
Man muss dazu aber auch sagen, die TSG Hoffenheim 2 als Aufsteiger ja aktuell noch ungeschlagen. Das, was Hansa vor dem Spiel auch war. Das heißt, es war ja so ein kleines Spitzenspiel, will ich es mal ganz vorsichtig in Tüdelchen benennen. Und ich glaube, wir waren ja alle drei im Stadion. Tommy und ich hatten zwar noch Urlaub, haben uns das Spektakel aber natürlich nicht entgehen lassen. Und ich muss sagen, die jungen Burschen da von der TSG, die haben auch ordentlich Winter auf den Platz gebracht, oder?
Absolut, die haben es super gemacht, keine Frage. Dennoch kommen wir wieder dazu zurück für Hansa gegen Hoffenheim 2 im Heimspiel. Da muss mehr kommen.
Ja, also Ben hat es ja eben schon gesagt, wir waren auch im Stadion, aber auf einer anderen Tribüne, nämlich auf der Nordtribüne diesmal. Es war mal ganz interessant, mal wieder das Spiel aus einer anderen Perspektive zu sehen und trotzdem eben alles zu sehen, ne? Nicht wie im Fernsehen, wo es dann Ausschnitte sind. Und ja, also ich fand das schon manchmal sogar, ich sage es mal ganz deutlich, so ein bisschen beängstigend, ne? Dass Hansa da auch im zum Beispiel im Spielaufbau des Gegners, habe ich einfach nicht erkannt, was wollen die da jetzt eigentlich? Wen stellen die zu? Wo soll der Gegner hinspielen? Wo wollen sie pressen und Bälle erobern? Also Hoffenheim hat ja den Ball von A nach B gepasst und Hansa ist eigentlich immer nur hinterher gerannt. Bezeichnet dann eben das Tor, ne, wo der dann sogar drei Leute stehen lässt. Aber Hoffenheim hat es ja immer wieder geschafft, sich in die gegnerische Hälfte zu kombinieren. Eigentlich das letzte Drittel vor das Hansa-Tor und hatte in der zweiten Halbzeit auch viele Chancen. Also ich finde, das kann man jetzt auch nicht festmachen irgendwie an den fehlenden Spielern, weil zustellen und so Pressing-Momente schaffen, das hat ja nichts unbedingt mit der Qualität der einzelnen Spieler zu tun, sondern mit dem Plan und weiß ich nicht, habe ich jetzt da nicht so richtig gesehen.
Na, wie du richtig sagst, Hoffenheim hat eigentlich das gemacht, was Hansa vorhatte, oder? Also viel 1-gegen-1-Situationen auch auf den Seiten kreieren, das ist, muss man so sagen, Hoffenheim gelungen und Hansa mehr oder weniger über 90 Minuten nur sehr, sehr wenig, ja.
Mhm. Und da klar, müssen wir auch unbedingt erwähnen, natürlich hätte Hansa einen Elfer aus meiner Sicht kriegen müssen, wenn nicht sogar zwei. Ich finde dieses erste Ding vielleicht noch sogar einen Tick klarer. Klar, Benno wird da auch geschoben. Und
ich finde tatsächlich, dass Benno seiner klarer war.
Ja, so unterschiedlich ist es dann. Ne? Aber also der Kraus ist eben da durch und wird erst oben gezogen und dann, finde ich, sogar unten erst rechts und dann noch links getroffen. Mhm. Und im hohen Tempo, wenn du dann so leicht berührt bist, reicht das ja eigentlich schon aus. Also und da kann Hansa dann dementsprechend in Führung gehen, wenn es Elfer gibt und der verwandelt wird, dann läuft vielleicht das Spiel anders, wobei ich glaube eigentlich auch nicht, weil Hoffenheims Spielidee hätten sie ja trotzdem weiter durchgezogen. Mhm. Vielleicht Lorenz, unabhängig jetzt mal vielleicht von diesem einen Spiel, Hansa hat ja eben erst 2 Tore geschossen in 5 Spielen und zu Beginn waren die Stürmer ja noch da, also nicht alle, aber Vogelsammer und Hummel waren noch da, Lebo, Kinzombi, die jetzt alle gefehlt haben. Und auch da hat Hansa sich ja kaum Torchancen herausgespielt. Was ist das Problem?
Ja, wie du auch angesprochen hast, die Durchschlagskraft ist absolut im Moment zumindest nicht ganz vorhanden. Denn wenn man die Spiele anschaut, man hat gegen Mannheim ein Tor erzielt, gegen Ingolstadt, ja, aber das waren am Ende dann auch, muss man auch so sagen, Glückstore. Also vor allem das von Marco Schuster, das abgefälschte, kann sich, glaube ich, noch jeder erinnern, am zweiten Spieltag gegen Mannheim. Ja, es fehlt einfach im Moment die Durchschlagskraft. Daran muss gearbeitet werden. Mhm. Schleunigst gearbeitet werden.
Muss man vielleicht auch noch dazu sagen, gegen Mannheim hat Hansa am Ende mit 11-10 gespielt, weil Mannheim hatte einen Platzverweis und dann hat sich jemand verletzt. Das Wechselkontingent war ausgeschöpft. Ich glaube, es waren 10 Minuten. Und Hansa hat es dann auch in dieser Phase nicht geschafft, sich eine klare Torchance zu erspielen.
Also in 2 Fehlenden sind es 11-9, ne?
11-9, was habe ich gesagt?
11-10.
11-10.
Aber alles gut, dafür bin ich ja da, ne?
Ja, also da gibt es viel zu tun, glaube ich. Da sind wir uns alle einig. Und Daniel Brinkmann, der Trainer, hat das ja jetzt auch zum ersten Mal so richtig deutlich angesprochen. Er hat sich ja vorher eigentlich immer vor sein Team gestellt, hat gesagt, trotz der Ausfälle haben wir genug Qualität. Aber jetzt nach dem Spiel gegen Hoffenheim hat er ja relativ deutlich die fehlende Durchschlagskraft und die Abschlussschwäche angesprochen. Ja. Okay, dann, Ben, würde ich sagen, dann kommen wir schon auf die Transferperiode oder haben wir irgendwas vergessen?
Genau, der Deadline-Day ist Geschichte. Gestern war der letzte Tag, wo Vereine sich noch Spieler sichern konnten, die zumindest bei anderen Teams unter Vertrag sind. Sprich, vertragslose Spieler können weiterhin verpflichtet werden. Und man meint ja, ist ein bisschen komisch, alle Fans haben irgendwie gewartet, wir natürlich auch, sitzen da vor unseren Rechnern, vor unseren Laptops und sagen uns, Mensch, wann kommt denn da endlich eine Info, aktualisieren die ganze Zeit. Aber es kam bislang nichts. Von daher weiß man nicht, ob Hansa nochmal tätig geworden ist. Alle Fans wünschen sich natürlich sehnlichst noch Verstärkung im Sturm. Ich sitze jetzt hier auch mit meinem Tablet in der Hand und gucke die ganze Zeit und aktualisiere auf allen Plattformen, auf der Homepage, im Mitgliederbereich, Social Media. Bislang ist noch nichts da, Tommy. Aber du hast ja heute wieder was Feines hier mitgebracht. Die glorreiche Taktiktafel. Und da sehen wir ja erstmal alle Gesichter drauf, die aktuell beim FC Hansa zum Team gehören.
Ja, darauf würde ich jetzt erstmal noch gar nicht kommen, sondern vielleicht erstmal, Lorenz hat es eben auf dem Weg hierher, haben wir uns ja schon so ein bisschen unterhalten, vielleicht nochmal so die Besonderheiten des Deadline Days und warum das dann hier und da auch immer so lange dauert und das ist ja gar nicht so einfach. Man hat dann auch unterschiedliche Zeiten gelesen und wir haben sie tatsächlich auch mal geschrieben. Einmal haben wir geschrieben, es endet 18 Uhr, dann 20 Uhr und Lorenz, du hast mir das vorhin auch nochmal ganz gut erklärt. Vielleicht kannst du mal sagen, wann war eigentlich wo Schluss?
Ja, es ist ja in der dritten Liga tatsächlich laut meinen Informationen anders als in der ersten und zweiten Liga. Also heißt, die Landesverbände sind zuständig und können selber entscheiden, wann sie den Transfer noch entgegennehmen wollen oder nicht. Also laut meinen Infos ist es möglich bis gestern 23.59 Uhr. Es muss einfach nur der Spieler gemeldet sein und er muss aufgenommen worden sein. Dann wäre prinzipiell möglich gewesen, noch gestern bis 23.59 Uhr zu melden.
Für die dritte Liga?
Für die dritte Liga, ausgerechnet dritte Liga.
Also wirklich ganz gar nicht so einfach, sondern recht kompliziert, auch international. In England zum Beispiel war das im vergangenen Jahr auch noch so, das ist bis 23.59 Uhr und gestern war es dann deutlich früher. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob englische Zeit 19 Uhr oder unsere Zeit. Bin ich jetzt auch gerade.
Zeit 18 Uhr, ja.
Ja, also.
Ne, also das auch, ist ja auch ja, in Österreich noch länger offen, in der Schweiz, in Saudi-Arabien.
Genau, das bist du schon weiter. Ne? Also es ist immer noch möglich, Spieler abzugeben in andere Länder, zum Beispiel dorthin, was Lorenz gerade sagt, in die Schweiz, nach Österreich. Und es ist auch immer noch möglich, Spieler zu verpflichten, nämlich vertragslose Spieler. Also es bleibt immer noch irgendwie so ein bisschen spannend. Und nach dem, was Lorenz dann eben sagte, nach der Meldung des Spielers, ist ja dann immer noch Zeit für den Medizincheck. Und wenn der Medizincheck dauert und oder es gibt irgendwelche Probleme, es muss nochmal eine Extrauntersuchung, weil da ist irgendwas, was unklar ist, EKG oder was auch immer, dann kann es sich eben ziehen. Aber wir gehen eigentlich davon aus, denke ich, dass Emil Holten nun verpflichtet wurde. Die Informationen sind vor allem aus dem Ausland. Wir lesen auch übrigens in Hansa-Foren, die hat Bernd eben nicht erwähnt, aber da gab es ja auch so ein paar Anfeindungen, auch schon wieder so ein bisschen. Aber es gehört halt einfach dazu, dass wir uns da auch informieren. Genau, das vielleicht mal so vorab. So ein
genau,
bisschen,
wir warten in Wirklichkeit alle, bis es offiziell wird. Ja.
Ja, vielleicht sagen wir auch einfach mal was. Wir haben den Namen jetzt schon ein, zwei Mal gesagt, Emil Holten. Stürmer, 29 Jahre jung, Geburtstag am 8. August. Ist ein Däne, 1,95 Meter Kante, Mittelstürmer, aus meiner Sicht genau das, was Hansa braucht, einfach mal so ein Brecher da vorne, der den Ball am besten dann auch mit ordentlich Wucht über die Linie drückt und die Hansa-Fans jubeln lässt, war ausgeliehen an Fredrikstad in die Elite-Serien, erste Liga Norwegen ist das, und hat in der vergangenen Saison, da sind die Spielzeiten ja immer ein bisschen anders, kommt auf 20 Einsätze, 6 Tore und 3 Vorlagen. Ist, hört sich erstmal was an. Also ist schon mal eine Hausnummer, hat was auf den Platz gebracht und laut Transfermarkt.de aktuell einen Marktwert von 600.000 Euro.
Also Lorenz, vielleicht so ein bisschen Kategorie Sigurd Haugen und auch ja irgendwie mit Norwegen. Er ist jetzt kein Norweger, aber in Norwegen gespielt. Also vielleicht.
Absolut, wie ja vielleicht, passen. Also ihr wisst sowieso, bin ich kein Freund von Sigurd Haugen gewesen. Ja. Denke aber schon, dass er ganz ein anderer Stürmertyp sein wird und Hansa definitiv, wenn es dann klappt, auch helfen wird. Ja.
Was aus deiner Sicht ja schon mal passen dürfte, zum kalten Wind hier An der Ostsee ist sein Zweitname, der ist nämlich ganz, ganz amüsant. Das ist nämlich Emil Frostholten. Ja? Frostig, passt für den Winter, ja? Das passt.
Ja, so sind wir gespannt, ob dann die Bestätigung kommt. Mit Skandinavien hat Hansa ja nicht nur mit Sigurd Haugen, auch wenn du den kritisch gesehen hast und ich dann ja am Ende auch, weil egal, wollen wir jetzt nicht drüber reden, ist nicht mehr da. Aber es gab viele erfolgreiche Skandinavier, vor allem aus Schweden, die für Hansa gespielt haben. Denen gab es auch einige, also da sind wir gespannt, ob da die Bestätigung kommt. Aber vielleicht, Lorenz, kannst du mal sagen, wie bewertest du denn allgemein die Transferaktivitäten von Hansa in diesem Transferfenster? Mhm. Es gab mit Holten, wenn es denn soweit ist, 10 mhm. Neuzugänge und auch 10 Abgänge. Wie bewertest du die?
Ja, also bis Sommer eigentlich grundsätzlich solide. Jetzt wünsche ich mir schon nach den Ergebnissen einen Stürmer, also der sollte kommen, weil, wie besprochen, die Durchschlagskraft definitiv noch nicht so vorhanden war. Man muss einfach immer sagen, Hansa hat die Ansprüche, oben mitzuspielen, sie wollen sich verbessern und da braucht es meiner Meinung nach einfach auch noch einen Brecher, wie Ben gesagt hat. Ja, sonst sehr gut eingeschlagen für mich hat Viktor Berg, also der gefällt mir sehr gut auf der linken Seite. Wuselt auf und ab, hat gute Flanken und kann definitiv ein guter Faktor in dieser Saison werden. Wenn wir durchgehen, Florian Carstens, ja, war quasi der Erste, denke ich. Hat in der Vorbereitung gezeigt, was er kann. Finde das Spiel in Ingolstadt, wenn ich mich erinnere, war er das erste Mal auch mit Pässen sehr, sehr gut aktiv. Gute Spielöffnung. Hat er nicht immer davor auch. Und ja, denke also mehr oder weniger solide. Stand jetzt.
Jetzt kommt Werbung.
Moin Leute, ihr fragt ja inzwischen regelmäßig, was wir bei SLT eigentlich so machen. Wenn ein 80 Meter langes Rotorblatt von A nach B will, dann checken wir, ob die Brücken halten, die Straßen nicht zu eng sind und der Verkehr rechtzeitig umgeleitet wird. Und das tun unsere 250 Mitarbeitenden an 11 Standorten in Deutschland und Österreich. Verstärkung ist erwünscht. Wenn ihr also wissen wollt, was der Hauptpartner des FC Hansa Rostock noch so macht, dann folgt uns einfach auf Instagram oder besucht uns auf slt-unternehmen.de.
Denk mal, da können wir mitgehen, Ben. Ne? Und du hattest jetzt vorhin die Tafel schon angesprochen. Die können wir jetzt mal mit vielleicht reinbringen. Unsere Taktiktafel, die wir hier zwischen Lorenz und mir auf dem Tisch stehen haben. Da habe ich mal angeheftet, die 11 Spieler mit den meisten Spielminuten in den bisherigen 5 Pflichtspielen. Also sozusagen die Stammelf der bisherigen Saison. Und du hast eben Viktor Berg angesprochen, der kam ja erst später, der war noch gar nicht da zum Saisonstart. Der ist aber schon drin hier auf der linken Seite als linker Schienenspieler. Und wenn wir da gucken, da sind vor allem Defensivspieler. Ne? Hier hinten die Dreierkette mit Franz Pfanne, Ahmed Güleen und dem eben ebenfalls erwähnten Florian Carstens. Dann haben wir Viktor Berg links als Schienenspieler aufgestellt, Jan Medre rechts, wo der zuletzt gar nicht mehr gespielt hat. Und Nico Neidhardt, dann haben wir überlegt, wo setzen wir den jetzt hin? Haben wir neben Marco Schuster ins defensive Mittelfeld gestellt und dann verdeutlicht vielleicht auch ein Blick darauf, was Hansa einfach da ein Offensivproblem hat durch die Verletzten und da oft so ein bisschen die Optionen fehlen. Eigentlich ist es ja nur Maximilian Kraus da ganz vorne. Mhm. Was sagst du, wenn du das siehst?
Wenn ich das sehe, wie du angesprochen hast, zu viel Defensive, zu wenig Offensive, wenn man
Man muss ja auch dazu sagen, vorhin, als du zu uns hier zu OZEC gekommen bist, im Büro hast du die Taktiktafel ja schon gesehen, da hatte Tommy das schon rangebastelt, hast dich gefragt, was ist denn das hier für eine Aufstellung? Da mussten wir dir erstmal verraten, was das ist. Das ist ja dann doch irgendwie schon, also es war auch für mich so ein bisschen überraschend. Mhm. Ich habe nicht damit gerechnet.
Absolut, ja. Und das sind zum einen die Verletzten und zum anderen einfach, ja, da muss Hansa zeitnah, wenn es geht, reagieren, weil wenn die Verletzten dann da sind, dann wird es in der Offensive einfach schwierig. Und ja, mit den Zielen, mit den angesprochenen, die Hansa hat, ja, wird so schwer zu erreichen sein mit diesem Kader, wenn natürlich die Verletzten verletzt bleiben.
Was aus meiner Sicht auch auffällt, dass mit den eben beiden genannten Viktor Berg, Florian Carstens und dazu haben wir dann Kenan Fartkic und Maximilian Kraus, also schon relativ viele Spieler zu dieser Stammelf gehören, die neu sind. Ne, was braucht ja dann auch immer ein bisschen, bis sich das einspielt. Allerdings waren die meisten von denen von Beginn an der Vorbereitung. Da hatte Daniel Brinkmann ja irgendwie schon einen Vorteil gegenüber vielen anderen Trainern, vor allem gegenüber seinem Vorgänger Bernd Hollerbach. Der hat da ja mit einer halben Jugendmannschaft spielen müssen und da finde ich es dann eben ein bisschen enttäuschend, dass da so Abläufe ja, noch nicht so richtig hinhauen oder noch nicht so richtig zu erkennen sind? Oder wie bewertest du das?
Ja, er hat natürlich auch immer wieder angesprochen, dass man auf Spieler setzt, die richtig Bock auf Hansa haben. Jetzt ist natürlich, oder wir wissen alle, dass wenn man am 30. bzw. 1. September dann wechselt, natürlich nicht der erste Wunsch von jedem Hansa Rostock bedeutet. Aber ja, ich habe mit Paul Stock auch jetzt vor kurzem noch gesprochen beim Spiel gegen Hoffenheim 2, der meinte auch, uns fehlt noch die Lockheit, wir brauchen mehr den Ball und dass sich das Ganze noch finden muss. Die Frage ist, wie lange es geht, bis sie sich dann endgültig finden, weil ja, es stehen auch definitiv schwere Auswärtsspiele jetzt an. Also das nächste ist ja Osnabrück und dann geht es Schlag auf Schlag mit, glaube ich, 60 München zu Hause und Essen auswärts. Also ja, ganz viel Zeit bleibt nicht mehr, um die Findungsphase dann auch irgendwann zu beenden.
Vor allen Dingen, wenn man auf die Tabelle guckt, vorher hat man gesagt, das ist ja auch wieder so typisch Hansa und irgendwie das, was den Verein auch so ausmacht. Vor dem Spiel gegen Hoffenheim hat man gesagt, Mensch, Hansa ist noch ungeschlagen, Top-Quote quasi so an sich. Ja, klar waren dann das nicht nur Siege, aber trotzdem. Und jetzt, wenn man auf die Tabelle guckt, aktuell Hansa 12. Und es sind dann wieder nur noch 2 Punkte bis zum Abstiegsplatz. Also das ist immer dieser Wandel. Aber das zeichnet ja auch irgendwie so ein bisschen diese dritte Liga aus. Also ich meine, wer hätte dann jetzt gedacht nach dem 4. Spieltag, dass der MSV Duisburg da ganz oben steht mit 12 Zählern und irgendwie die Liga kaputt schießt. Das war für mich ja dann auch ziemlich überraschend. Und deswegen, ich finde, das macht immer so ein bisschen den Reiz aus von der dritten Liga. Das ist wie so eine, ja, wie so eine Wundertüte einfach. Ja,
absolut, es schwankt quasi jede Woche hin und her. Das ist ja das, was wir lieben. Und ja, Fußball bleibt in dieser Liga definitiv immer spannend.
Und vielleicht wieder ein bisschen zurückzukommen zur Transferperiode und den Neuzugängen beziehungsweise auch den Abgängen. Was meinst du denn, welche Neuzugänge können so richtige Verstärkung werden und ja, Leistungsträger oder sogar Führungsspieler?
Bevor wir darauf kommen, sagen wir sie vielleicht auch einfach nochmal an. Also zum einen Paul Stock, Andreas Vogelsammer, Lukas Wallner, Maximilian Kraus, Kenan Fatkic, Florian Carstens, Leon Reichert, David Hummel, Viktor Berg und ja, man kann ja auch noch sagen, Milosz Brożowski, der von seiner Leihe zurückgekehrt ist aus der zweiten polnischen Liga, Wisla Płock, mit denen ist er aufgestiegen in die erste Liga sozusagen, hat sich aber leider dort im Jahr zum Saisonende hin schwerer am Knie verletzt und befindet sich aktuell im Reha-Aufbautraining. Das heißt, auf den wird Hansa noch etwas warten müssen.
Ja, wenn ich wirklich gespannt bin, ist, wenn er dann auch wieder fit wird, ja, Andreas Vogelsammer hat eine gute Vita oder bringt eine gute Vita mit. Ja, muss einfach fit werden und dann werden wir schauen, wie viele Tore er am Ende dann auch macht. Wie gesagt, sonst Viktor Berg finde ich wirklich sehr, sehr guter Transfer, der dem Hansa-Spiel definitiv den Stempel aufdrücken kann. Ja, Florian Carstens finde ich solide. Kenan Fakic vielleicht ein bisschen underrated, wenn man so will, weil der macht es definitiv auch sehr, sehr gut im defensiven Mittelfeld. Ist nicht der auffälligste Spieler, aber kann definitiv auch einen Impact haben. Und ich finde, jede Mannschaft braucht so einen Spielertypen wie er, so einen Kämpfer, Mentalitätsspieler.
Von dem war ich persönlich sehr überrascht, also positiv überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass er so einschlägt, so gesetzt ist da im Mittelfeld. Ich finde, er macht seine Sache auch gut, aber wenn man vorher überlegt hat, einige haben ja auch gesagt, ja okay, der wurde geholt, damit du einen guten Ersatz hast dann für sozusagen die jungen Wilden, die sich etabliert hatten mit Benno Dietze, eben auch mit Jonas Dürkner, der natürlich auch aus einer langen Verletzungspause kommt. Aber ich glaube, da hat sich auch ein gutes Duo gefunden zusammen mit Marco Schuster. Die harmonieren da recht gut.
Ja, was man halt nicht vergessen darf, ist, wenn das Angriffslazarett dann wieder mit von der Partie ist, dann denke ich nicht, das bringt man auf Dietze, Schuster und Fatkic setzen wird.
Ja, also ich finde, dass der Fatkic, also ich finde, dass die ganz unterschiedlich sind, die zentralen Mittelfeldspieler. Marco ist so ein absoluter Stratege und einfach ein Laufwunder. Also der ist ja überall, der ist ja nicht nur im Zentrum, der hilft auch außen, um da zu doppeln oder sogar das Loch zu stopfen, was der Schienenspieler vielleicht nicht mehr, wenn er aufgerückt ist, da auf der rechten Seite Medre oder Neidhardt und dann eine Flanke bringen oder einen Ball verlieren, der Ball wird abgewehrt, dann ist eben auch oft Schuster dann draußen und verteidigt damit. Kenan Fatkic ist dann vielleicht eher in den kurzen Wegen gut, wenn der einen kurzen Weg anlaufen muss, also 10 Meter Sprint, um Gegner zu stellen in der Defensive. Und ich finde den vor allem offensiv ist er sehr ballsicher, hat auch mal das Auge für die Tiefe. Hier und da hat er in der Vorbereitung mir zu viel gezockt und dann auch leichte Ballverluste gehabt, aber die hat er jetzt in den ersten 5 Pflichtspielen aus meiner Sicht. Ich habe jetzt nicht alles gesehen, weil ich Urlaub hatte, aber hat er die nicht gehabt. Ne? Also ich finde, der spielt da eine ganz gute Rolle. Bin gespannt, ob er das halten und vielleicht noch ausbauen kann und dann vielleicht auch torgefährlicher zu werden, mehr Angriffe zu initiieren, einzuleiten, im Übergangsspiel auch ins letzte Drittel. Ich finde, da muss sich Hansa einfach steigern und das kann man nicht an einzelnen Spielern festmachen. Da kommen wir auch noch zu, denke ich. Das ist der nächste Schwerpunkt, dass wir mal über das Spielsystem reden. Aber ja, das ist für mich so ein Spieler, der so ein bisschen herausragt von den Neuzugängen. Und hinten Florian Carstens hast du auch schon erwähnt, durch seine Beidbeinigkeit. Vielleicht mehr noch als andere. Also Ahmet Gülen spielt auch mal den Ball mit links, aber vielleicht nicht ganz so gerne wie mit rechts. Und ich glaube, bei Florian Carstens, dem ist das völlig Latte, ob der bei rechts oder links liegt.
Richtiger.
Der spielt den halt mit einer gewissen Leichtigkeit und Überzeugung durch Gassen auch. Und für mich gehört er in der Dreierkette ins Zentrum. Aber ich würde ja sowieso keine Dreierkette spielen. Wie gesagt, kommen wir später zu. Vielleicht nochmal, jetzt haben wir viel über die Neuzugänge gesprochen. Was sagst du denn zu den Abgängen? Also hättest du da Spieler lieber gehalten? Ben hat jetzt eben die Zugänge, vielleicht liest du auch nochmal kurz die Abgänge vor. Also Stammspieler waren ja eigentlich Fröhling und Rossipal, aber es gab ja noch ein paar mehr, die
habe ich natürlich auch parat, die Abgänge. Ich bin ja vorbereitet. Also Tommy, du hast es gerade angesprochen, Nils Fröhling und Alexander Rossipal sind zum großen Rivalen Dynamo Dresden in die zweite Bundesliga gewechselt. Das sorgte zumindest bei Nils Fröhling ja auch bei vielen Fans ja für ein bisschen Enttäuschung und Verwunderung. Des Weiteren sind gegangen Luis Köster, der ist nach seiner Leihe zu Holstein Kiel fest nach Kiel gegangen. Außerdem Antonio Jonic. Das ist ziemlich überraschend, das wissen auch noch gar nicht so viele. Ja, der kehrt dem Profifußball erstmal den Rücken. Der ist jetzt beim TB Jahn Zeiskamp in der Verbandsliga aktiv. Auch sehr überraschend. Der Vertrag mit dem FCH wurde ja aufgelöst. Damian Rosbach, natürlich der Fanliebling, versucht sein Glück jetzt bei der VSG Altglienicke in der Regionalliga Nordost. Dort ist auch Jannis Lang, der nach seiner Leihe zum SV Babelsberg gleich dort geblieben ist. Elias Höftmann versucht sein Glück in der Oberliga Nord bei der TSG Neustrelitz. Kevin Schumacher kickt weiter in der dritten Liga und zwar beim VfL Osnabrück. Genauso wie Sigurd Haugen, der von Aarhus zu den Löwen, zu 1860 München gewechselt ist. Und auch King Manu, der nach seiner Leihe erstmal zurück zu Fortuna Düsseldorf gekehrt ist, hat gestern unterschrieben bei Energie Cottbus eine weitere Leihe. Sima Susu ist aktuell noch bei Düsseldorf, auch nach der Leihe zurückgekehrt. Und ja, und dann gibt es da noch Albin Berisha, der ja noch zum FC Hansa gehört, aber kein Teil mehr ist des Profiteams. Wenn ich da richtig informiert bin, trainiert er weiterhin bei der zweiten Mannschaft mit. Spiele macht er nicht, also bestreitet er nicht. Aber er dürfte wahrscheinlich noch in Rostock sein.
Hat zuletzt wieder bei den Profis mittrainiert, meistens die Erwärmung mitgemacht und dann immer individuell mit Athletiktrainer gearbeitet. Mhm. Ne?
Richtig.
Ja, Lorenz, jetzt waren jetzt auch wieder einige Namen, ne? Kein so Riesenumbruch wie in den vergangenen Jahren, also vor allem natürlich im vergangenen Jahr nach dem Abstieg aus der zweiten Liga, aber auch davor die Jahre, da war Lorenz ja noch nicht da, aber das war ja eigentlich regelmäßig, dass da auch mal so bis zu 17 oder noch mehr Spieler, weiß ich jetzt nicht genau, gegangen sind. Diesmal waren es nur 10. Lorenz, wen hättest du am liebsten hier noch behalten oder vielleicht wen hättest du auch stattdessen abgegeben?
Ja, von der gesamten Liste tatsächlich traue ich nur Nils Fröhling nach, weil ich denke, mit Alex Rossipal diesen Abgang kann man verschmerzen. Hat auch gut nachgelegt in der Verteidigung. Ja, sonst hätte ich tatsächlich auch dieselben gewählt.
Mhm. Ben, du hattest ja, oder ihr hattet ja mit Johannes zusammen Benjamin Obhoff zu Gast und da ging es ja auch darum, um die Abgänge und wie die kompensiert wurden. Benny Obhoff war da ganz zufrieden. Wie siehst du das? Bist du da auch einer Meinung mit Lorenz?
Ja, ich sehe das tatsächlich auch so wie Lorenz. Den Nils Fröhling hätte ich gerne hier weiter in Rostock gesehen. Ich glaube, der hätte dem Angriffsspiel gerade auch jetzt, wenn man mal so ein bisschen auf die vergangenen Spiele schaut, gut getan mit seiner Spritzigkeit und mit seinem Zug zum Tor. Den hätte ich auch gerne weiterhin hier im Hansa-Trikot gesehen. Und ja gut, das ist dann vielleicht was Persönliches, aber ich glaube auch, ein Damian Rosbach hätte dem Hansa weiterhin von der Mentalität, vom Menschen her gut getan. Den hätte ich gerne auch in der vergangenen Saison noch öfter auf dem Platz gesehen. Er sich selbst sicherlich auch. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen hat Hansa da sich ordentlich verstärkt. Zumindest was im Vergleich mit den Abgängen, was man so sagen kann, glaube ich, wurde da gute Arbeit geleistet.
Darf ich auch nicht vergessen, dass Nils Fröhling also jetzt bei Dynamo sehr, sehr gut gestartet ist auch. Also nicht ergebnistechnisch, aber leistungsmäßig. Mhm. Aber ja, war jetzt nicht der, wo auch 15 Tore macht, aber einfach immer wieder einen Impact aufs Spiel hat. Ja,
ja, sehr fleißiger Spieler, ne? Und das, was ja eigentlich Hansa spielen will unter Daniel Brinkmann, diese Tiefenläufe, das ist ja sein Ding, absolut. Hat die ersten Spiele immer Startelf gespielt, hat jetzt, glaube ich, am jüngsten, am Spieltag jetzt aber erstmals nicht gespielt. Ich glaube, er war im Kader, hat aber gar nicht gespielt. Und Alexander Rossipal hat nur das erste Spiel gespielt und ist dann rausgerutscht aus der Dresdner Startformation. Also ich gehe da weitgehend mit, so mit eurer Meinung, und finde auch, dass in der Defensive die Abgänge gut kompensiert wurden. In der Offensive, ich sehe halt nicht so richtig, dass diese Spieler zu der Spielidee passen, die Hansa da hat. Und mir fehlt zum Beispiel so ein klassischer Rechtsaußen-Offensiv. Den gibt's nicht. Also die Flanken sollen offensichtlich die Schienenspieler bringen. Aber da kommt dann eben irgendwie zu wenig. Ne? Und wenn du Tiefe belaufen willst, dann aus dem Halbfeld. Das war eben Nils Fröhling, der dann in die Tiefe gestartet ist. Das kann auch Christian Kinsombi, aber nicht so gut wie Nils Fröhling. So, und wenn du dann, jetzt siehst du halt Paul Stock vielleicht als Fröhling-Ersatz, möglicherweise, ne? So auf der Position, so ungefähr. Der ist ja auch nicht jetzt der Spieler, der da an der Tiefe so abgeht, finde ich.
Absolut nicht, nein.
Also ich
ganz
finde
ein anderer Spielertyp, finde ich.
Ja, das, also ich gehe dann eben nicht so ganz mit Benjamin Upphoff. Ich finde, also für dieses System passen die Neuzugänge dann da nicht so. Aber es ist halt ja nur meine Meinung.
Wir wissen ja auch nicht, was im Hintergrund da noch gekocht wurde von Sportchef Amir Shahbuzadeh. Vielleicht wurde da ja auch noch ein Deal eingetütet, den der FC Hansa bloß Stand jetzt, Dienstag kurz vor 12, noch nicht bekannt gegeben hat. Vielleicht, ich bin hier weiter fleißig am Aktualisieren im Laufe der Aufnahme, vielleicht kommt da ja noch was. Wir können dann auch noch darüber sprechen. Stand jetzt ist es aber nicht so.
Ja, vielleicht noch ein Wort zu Paul Stock, der braucht einfach den Ball, oder? Also man hat gesehen jetzt im Spiel gegen Hoffenheim 2, dass das definitiv nicht seine beste Variante ist.
Das meine ich so ein bisschen, ne? Mit, die Spieler passen nicht zu diesem Spielsystem. Also jedenfalls so, wie wir das verstehen oder wie ich es verstehe. Also ich finde, wenn man halt 3-5-2 spielt oder 3-4-3 oder wie auch immer man das Spielsystem nennt, dann ist das ein Ballbesitzsystem. Ne? So. Und dann hast du halt auch Spieler, die wie Harenbrock und Stock, das sind Ballbesitzspieler und nicht Konterspieler und schnell in die Tiefe und was weiß ich. Aber Cedric spielt ja auch nicht mehr, Cedric Harenbrock, oder ganz, ganz wenig. Und Paul Stock hat dann das erste Spiel oder die ersten zwei, korrigiert mich, wenn ich was falsch sage, Startelf gestanden, war dann draußen, alle waren enttäuscht, so schlechte Körpersprache, viele Ballverluste, zu lahm im Kopf. So waren dann so, war dann so Kritik, die kam. Ich finde, das war in der Vorbereitung schon so, das hatte ich ja gesagt, Ben, in unserem Podcast, wo wir dann auch schon mal mit der Tafel gearbeitet haben. Also, und da sind wir eigentlich schon bei unserem nächsten Punkt, Spielsystem, Lorenz. Das Spielsystem ist ja auch hier an der Tafel dran. Jetzt nicht mit der Aufstellung, wie Daniel Brinkmann es aufstellen würde, sondern so wie die Top-Minuten jetzt verteilt sind. Aber wie bewertest du dieses Spielsystem, und ist Hansas System vielleicht einfach zu sehr schon entschlüsselt? Daniel Brinkmann mag das nicht hören. Wir haben ihn schon mehrfach darauf angesprochen. Dann wird er immer gleich ein bisschen, nimmt er so eine Abwehrhaltung ein, sage ich jetzt mal. Aber wenn man jetzt die Spiele sieht, also da sind die Gegner schon immer sehr gut auf Hansa eingestellt, und Hansa hat eben keine Durchschlagskraft. Liegt es vielleicht nicht nur an fehlender Qualität vorne, sondern auch am System?
Ja, ich denke, dass es einfach auch schon dem geschuldet ist, dass viele Offensivspieler einfach im Moment verletzt fehlen. Sonst, ja, gehe ich mit tatsächlich, dass man, wenn man jetzt nur die Spiele betrachtet in dieser Saison, dass die Gegner schon wissen, was auf sie zukommt. Ja? Und dass man da einfach variabler werden muss, nicht nur im Spielsystem, einfach auch mit dem Personal dann. Ja? Dass einfach vielleicht auch mal zwei Stürmer kommen. Ja, er hat auch mal zwei Stürmer gespielt oder auch mit der Viererkette, hat erklärt, im Spielaufbau. Aber ja, dass man dann einfach vielleicht mal sagt, man macht es von Anfang an und überrascht auch den anderen Gegner. Ja?
Jetzt bin ich natürlich aber total gespannt. Wie siehst du denn das, Taktik Tommy? Du hast ja jetzt mehrfach erwähnt, Dreierkette würdest du jetzt nicht spielen. Wie ist es denn aus deiner Sicht?
Also bevor ich jetzt hier sage, würde ich kurz mal erklären für die, die uns nur hören und nicht sehen, wie das System aktuell aussieht. Und vielleicht, Lorenz, schiebst du mal währenddessen deine Wunschelf daran. Also wir gehen jetzt mal davon aus, alle Spieler, die Hansa im Kader hat, wären gesund. Wie würdest du denn aufstellen? Ja, und ich kann ja vielleicht währenddessen mal sagen, wie Daniel Brinkmann ja bisher eigentlich die meiste Zeit oder eigentlich immer gespielt. Das ist ja eigentlich immer mit einer Dreierkette. Wir hatten da jetzt Franz Pfanne, den Kapitän, halb rechts. Ahmed Gülen zentral, wo er zuletzt wieder gespielt hat, nachdem er anfangs draußen war. Dann haben wir halb links Florian Carstens. Auf der Doppel-6 kam zuletzt.
Warte mal kurz, Tommy, du kannst das Mikrofon auch ein Stück wegschieben, ist dann vielleicht einfacher. Ich sehe schon, wie du hier kämpfst. Jetzt kannst du weitermachen.
Ja, im zentralen defensiven Mittelfeld hat Hansa jetzt zuletzt sondern immer mit Marco Schuster gespielt und Kenan Fatkic war dann oft daneben, manchmal aber auch einen Tick höher. Dann hatten wir als Schienenspieler rechts zu Saisonbeginn Jan Medre. Korrigiere mich, wenn ich den Namen wieder falsch ausspreche.
Ich mach's nicht.
Und später war es dann Nico Neidhardt und auf der linken Seite, nachdem er verpflichtet wurde, war jetzt Viktor Berg gesetzt, sage ich jetzt mal. Und dann hatten wir ganz vorne als Spitze zu Beginn Andreas Vogelsammer, nach dessen Verletzung David Hummel und jetzt gegen Hoffenheim nach der Hummel-Verletzung Paul Stock. Und dahinter war es dann immer so ein bisschen variierend. So, ne? Mal eine Doppel-8, mal so zwei Zehner. Also das war eigentlich so das Spielsystem, was Hansa in den ersten 5 Spielen gespielt hat. Und jetzt sind wir gespannt, Lorenz. Jetzt musst du uns natürlich auch erklären, auch wieder für die Hörer, die uns nur hören und nicht sehen. Auf YouTube können die Interessierten auch sehen, was du da angeheftet hast. Aber erklär doch mal, was hast du da gemacht?
Ich habe mich jetzt einfach mal für ein 4-2-3-1-System entschieden. Aber es ist rein nur meine Meinung, dass links einfach Viktor Berg bleibt mit seinen Läufen. Dann habe ich Carstens, Ahmed Gülen und Franz Pfanne. Im Wissen, dass er die rechte Schiene nicht so wie Viktor Berg merken kann. Dann im Zweier-Mittelfeld, defensiven Mittelfeld, Marco Schuster und Benno Ditze. Und dann schon mit viel Offensivbauer, Maxi Kraus, Paul Stock, Adrien Lebeau. Hoffen wir, dass er bald wieder fit ist. Und dann auch Andreas Vogelsammer, der, denke ich, schon als Einserstürmer geholt wurde. Und ja, Hansa Richtung Aufstieg schießen sollen.
Ich finde das sehr interessant, aber vielleicht bevor ich jetzt, ich habe schon gerade so viel geredet, Ben, was sagst denn du dazu?
Ja, ist natürlich aufregend, was jeder so sieht. Ich finde 4-2-3-1 an sich das Spielsystem auch immer, das gefällt mir einfach, egal ob ich jetzt Mannschaften verfolge oder im Amateurfußball selbst bei mir in der Truppe, gefällt mir 4-2-3-1 einfach gut. Ich finde, da hat man eine gute Stabilität, man ist im Zentrum gut aufgestellt, hat oft dann da vielleicht dann auch eine Überzahl. Das finde ich sehr gut. Ich bin aber irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht hat mich Daniel Brinkmann auch mitgerissen oder so, dieses 3-5-2 und Hansa da. Da bin ich jetzt so auch vielleicht ein bisschen eingeschossen oder so. Deswegen finde ich das System, dass das einfach zu Hansa passt, das finde ich gut. Ich finde natürlich sehr überraschend, da Franz Pfanner auf dem Rechtsverteidiger.
Meinung, ja.
Ja, klar, akzeptiere ich. Bei mir würde das nicht so zustande kommen. Und ich tue mich aktuell auch noch ein bisschen schwer oder würde andere Spieler vor Paul Stock sehen.
Okay. Ja. Okay, also ich, Ben und ich haben uns schon öfter darüber unterhalten. Tatsächlich bin ich auch dafür, dass Hansa eine Viererkette spielt und entweder eine Doppel-6 oder man spielt, das geht eben gut im 4-2-3-1. Deswegen finde ich, das System passt ganz gut zu Hansa. Und wenn du dann siehst, wie ist der Kader zusammengestellt, dann hast du halt auch überall zwei Leute pro Position, außer aus meiner Sicht rechts außen. Ja. Ne, da hast du jetzt Adrien Lebeau hingestellt. Das ist halt für mich so ein klassischer Zehner. Mhm. Und den musst du dann auch machen lassen, ne? Dann hat er halt mal so wie so einen Freigeist, dann kann er da ein bisschen rumtoben und auch mal frech sein und dann kann er mal seine Hacke nutzen und sowas. Mhm. Ne? Und hättest du dann das Duell Stock gegen Lebeau, ne? Hast du Konkurrenzkampf auf der Position. Die Doppel-6, denke ich, sind uns alle einig, da gibt es genug Optionen. Ne? Zwei hast du jetzt aufgestellt mit Marco Schuster und Benno Dietze und hättest du dahinter Kenan Fatkic und Jonas Dirkner noch. Rechts hast du jetzt Franz Pfanne, würde ich da auch auf gar keinen Fall sehen. Ist er dann offensiv einfach, hat er zu wenig Offensivdrang. Der würde sich dann innen duellieren mit Gülen und Carstens. Dann hast du noch Lanius, ne? Hast du alles doppelt besetzt. Links Viktor Berg. als Linksverteidiger in einer Viererkette. Hättest du als Konkurrenten noch Leon Reichert und Felix Ruschke. Also auch da wärst du gut aufgestellt.
Luki Wallner darf man natürlich nicht vergessen.
Also Lukas Wallner innen natürlich noch, genau. Also für eine Viererkette hätte Hansa definitiv auch zu viele Verteidiger.
Auch Dario Gebur.
Dario Gebur, genau. Der kann dann eher rechts, also haben wir es noch nicht gesagt. Also rechts wären aus meiner Sicht nur Meidre und Neidhardt, die darum rangeln würden. Gebur kann innen und außen spielen. Also hättest du da natürlich viele Spieler. Und vielleicht, wenn du dann Viererkette spielen würdest, nicht so viele Spieler für hinten verpflichtet hättest, hättest du auch mehr Geld, mehr Platz gehabt im Kader, um noch einen Offensivspieler mehr zu holen oder vielleicht auch zwei, wenn du da hinten zwei weglässt. Und du hast ja auch im Nachwuchs da gute, talentierte Jungs wie Hermann Schwarz oder Bennett Schulz, die jetzt in der Sommervorbereitung mitmachen durften, die auch noch Backups wären jetzt, ne? Falls dann doch jemand sich hinten mal verletzt oder so. Aber ich wäre definitiv auch für eine Viererkette. Und defensives Mittelfeld hatten wir, links außen Maximilian Kraus, Felix Ruschke wäre dann so ein Kandidat, wenn der wieder fit wäre. David Hummel kann, glaube ich, auch außen spielen. Nicht 1A-Position, aber kann auch außen spielen. Und dann hättest du vorne eben Vogelsanger wäre auch bei mir die Nummer 1. Ne? Da hättest du, wenn er irgendwann wieder da ist, Reiner Derry, Hummel. So. Und wenn du Hummel eben nicht links brauchst, kannst du vielleicht den rechts außen hinstellen. Aber im Kader würde mir als Profil für dieses System würde mir eigentlich nur ein rechts außen noch fehlen. Ne? So ein dribbelstarker rechts außen. Und dann hättest du, finde ich, einen guten Kader für dieses Spielsystem. Und wenn du ganz viel oder wenn du noch mehr dieser zentralen Spieler aufstellen willst, weil die haben ja Qualität, Dirkner, dann spielst du dann 4-4-2 mit Raute und hast Marco Schuster als Sechser, hast Kenan Fartkic halb links, hast Jonas Dirkner halb rechts, hast die Zehner oder hast immer noch auch Benno Odizov für alle diese vier Positionen. Ne, vielleicht nicht Sechser, aber Achter, Zehner. Und so hättest du halt viele Möglichkeiten. Und wäre es auch nicht so ausrechenbar. Ne? Also wir hatten das ja im Podcast mit Kevin Rodewald, dem ehemaligen Trainer der Rostocker U23, Ben, das Thema, warum spielt er das System, ne? Welche Vor- und Nachteile, jedes System hat Vor- und Nachteile.
Absolut.
Da sagte Kevin, ja, aktuell ist das ja irgendwie in Mode, so, dieses 3-4-2-1 oder wie auch immer, das dann genau angeordnet ist, ne? Oder ob das 5-4-1 heißt oder wie auch immer. Mhm. Aber viele Mannschaften spielen es ja aktuell. Mhm. Dann denke ich immer so, ich bin ja so ein bisschen wie an der Börse, so gegen den Strom schwimmen, ne? Weil darauf sind ja dann irgendwie alle eingestellt. Wenn du aber als einzige oder als eine der wenigen Mannschaften ein anderes System spielst, ne? Was auch immer, ne? Dann ist es ja auch für den Gegner wieder schwerer. Der muss dann wieder, der ist auf das andere ist er eingestellt und da muss er wieder sich neu einstellen und so. Das hat so, ne? Also es hat alles ja Vor- und Nachteile im Leben, aber ich glaube, grundsätzlich sind wir uns einig, dass Hansa mehr Flexibilität braucht, oder?
Absolut. Ja, man muss bei all diesen Worten, wo wir jetzt gesagt haben, natürlich auch aufpassen. Ich denke schon, es weiß keiner besser wie am Schluss der Trainer, der sieht sie jeden Tag, sieht die Performance am Platz, außerhalb des Platzes. Der weiß im Normalfall schon, wie er die Mannschaft aufstellt. Das ist jetzt einfach nur von uns eine Expertise, wie es auch funktionieren könnte. Mir ist bewusst, dass Franz Pfanne sehr, sehr unwahrscheinlich ist. Also, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass er recht spielen wird. Aber ja, ich finde auch so kannst du von der Bank relativ eben 1-2-1 gut nachschießen und das wäre vielleicht eine Option, ja.
Ich glaube, was wir festhalten können, ist auf jeden Fall, wenn alle Spieler fit sind, alle Spieler da sind, hat der Kader des FC Hansa eine enorme Qualität für die dritte Liga, viele gute Spieler. Da gehört natürlich dann auch immer so ein bisschen das Glück dazu, eben was Verletzungen angeht, aber auch im Spiel das Matchglück. Oder manchmal auch das Glück, was Schiri-Entscheidungen betrifft, gerade jetzt mal auf das jüngste Spiel gegen Hoffenheim 2 zurückgeblickt. Ich glaube, das kann man im Endeffekt ganz gut festhalten.
Ich glaube, ja, da sind wir alle einig. Das glaube ich definitiv. Dennoch, wir werden auch öfter kritisiert von der einen Seite, Lorenz, vor allem wir beide, werden dann mal kritisiert von, ich sage jetzt mal keinen Namen, von Hansa-Verantwortlichen. Wir seien immer so kritisch oder oft so kritisch und wir suchen das immer das Haar in der Suppe. Und von der anderen Seite werden wir kritisiert, wir sind so lieb, so liebe Journalisten, wir stellen gar keine kritischen Fragen mehr. In der Mitte wird wahrscheinlich die Wahrheit liegen, wie so oft im Leben, aber wir fragen schon kritisch nach, vor allem, wenn da vielleicht auch das Mikro aus ist, weil wir wollen ja auch exklusive Geschichten haben und nicht in der offiziellen PK, sondern wenn wir dann mit dem Trainer mal unter 4, 6, 8 Augen sprechen. Ich finde, und das hat jetzt nicht mit Glück oder Verletzung oder Schiri-Entscheidung oder so zu tun, wenn man es nicht schafft, das letzte Drittel ausreichend zu besetzen oder zu wenig ins letzte Drittel auch kommt, und was nützt es dir, wenn du ins letzte Drittel kommst hinter die gegnerische Abwehr? Ja, dann hast du da einen Spieler, vielleicht noch einen zweiten, der mitgelaufen ist, aber ansonsten keine Anspielstation. Ja, dann kannst du auch keine Tore schießen, oder? Dann ist die Chance geringer. Ja. Und ich finde, Hansa hat in diesem System, was sie bisher spielen, schaffen sie es zu selten, 3-4 Spieler in den gegnerischen Strafraum zu bringen, die dann auch den letzten Pass empfangen können.
Und, ja, du sprichst die Boxbesetzung an.
Und genau, die Boxbesetzung. Ja. Ne? Also das normalerweise, das ist jetzt keine große Weisheit, jeder Fußballinteressierte weiß das, im Amateurfußball, in der Kreisliga, wo auch immer, und in der Bundesliga erst recht, dass der Strafraum möglichst mit 3 Leuten zumindest besetzt werden soll. Erster Pfosten, zweiter Pfosten, Rückraum. So, das hat Hansa dann nicht allzu oft geschafft. Und das, finde ich, ist dann schon auch ein bisschen eine Systemfrage und natürlich auch eine Frage von Geschwindigkeit. Wenn ich es nicht schaffe, nachzurücken, ja, dann muss man halt Lösungen finden.
So, und oder dann am Schluss vom Tag halt einfach auch Qualität des Spielers, das zu erkennen und dann in die Räume oder generell die Räume dann zu besetzen. Es ist halt einfach auch schwierig, am Schluss noch den passenden Stürmer einfach zu finden, auch wenn jetzt der Holten kommen sollte. Ja, halb Europa sucht einen Stürmer, der Tore macht. Also es ist ganz schwer am Ende.
Der einzelne Spieler wird halt nicht der Heilsbringer sein, sondern es ist halt eine Teamaufgabe. Und da meine ich jetzt Mannschaft wirklich und Trainerstab, das zu entwickeln. Wir sind gespannt.
Woran hat es hier liegen? Das fragt man sich immer, sag ich mal. Wir haben jetzt hier ein bisschen rumgetobt an der Taktiktafel. Das könnt ihr zu Hause natürlich auch. Da sind wir ganz gespannt. Hansa-Fans sind ja immer sehr kreativ auf allen Ebenen, muss man ja mal sagen. Deswegen würde ich euch einfach mal den Hansa-Newsletter der Ostsee-Zeitung, den Kurs der Kogge, ans Herz legen. Einmal wöchentlich, immer Donnerstag erscheint er. Da gibt es nochmal die heißesten Infos rund um den Koggenclub. Und auch ihr könnt da euer Glück als Trainer probieren und eine eigene Aufstellung, auf den Markt bringen. Könnt da die Spieler zurechtschieben, wie ihr lustig seid. Und das Ganze dann auch teilen. Probiert das doch einfach mal aus. Schickt uns das gerne über Instagram. Lasst uns das zukommen und sagt mal eure Meinung. Da sind wir natürlich ganz gespannt. Deshalb auch der Wink zu Instagram. Lasst ein Follow da, wir sind mit Nachspielzeit auch da aktiv. Da gibt es immer viele coole kleine Snippets im Endeffekt von den Aufnahmen und auch von älteren Aufnahmen. Wir haben ja schon den einen oder anderen Gast hier bei uns im gelben Sessel begrüßen dürfen. Und ich glaube, so viel bleibt mir gar nicht mehr zu sagen. Klickt euch da auf jeden Fall rein. Aber bevor wir jetzt zum Ende kommen, noch das eine Entscheidende.
Ja, warte mal, Ben, ich würde nochmal eine letzte Sache haben wir noch auf dem Zettel stehen. Die wollen wir Lorenz unbedingt fragen bei seiner Expertise.
Jetzt bin ich gespannt.
Was ist mit der aktuellen Truppe noch drin? Oder was ist noch? Also was ist drin? Wo landet Hansa?
Frage der Frage. Ich denke schon, dass sie bis zum Ende um den Aufstieg mitkämpfen werden. Ja? Also ich sehe im Moment einfach auch keine andere Mannschaft, die davonziehen wird. Deswegen sind die Chancen sicherlich da.
Ja, ist eine Kampfansage und auf die nächste Ansage bin ich auch gespannt, denn bei uns hat der Gast nämlich quasi das letzte Wort. Lorenz, was müssen die Hansa-Fans unbedingt wissen über dich allgemein? Was hast du für Lebensweisheiten? Das Marmeladenrezept von der Oma, schieß los.
Ja, auf jeden Fall ist es mir eine Ehre, habe die Ehre und ja, Nutella nie mit Butter, sondern immer ohne.
Tja, darüber lässt sich auch streiten. Machen wir gerne mal eine Umfrage bei uns auch. Dann könnt ihr auch mal euren Senf dazugeben. Vielleicht nicht zu Nutella, aber das ist dahingestellt. Jeder so, wie er mag. In diesem Sinne wollen wir uns bedanken, dass ihr wieder eingeschaltet habt, zugehört habt, zugeschaut habt, dass ihr uns so die Treue haltet. Da freuen wir uns immer darüber, auch wenn ihr uns ansprecht und uns ein paar Tipps mitgebt. Das ist immer toll, der Austausch. Und deswegen sagen wir Tschüss, Ciao und auf Wiedersehen. Vielen Dank,
Lorenz. Vielen Dank euch.
Danke, Lorenz, vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.
Tschüssi.